Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Du sitzt gerade gemütlich mit einem Kaffee, scrollst durch die neuesten Nachrichten und denkst dir, ha, wie super das doch gerade ist, dass wir so viel saubere Windenergie haben. Tja, aber du hörst den Podcast, der gern die scheinbar schönen Seiten kritisch beleuchtet. Und was ich dir in dieser Folge erzähle, könnte deinen grünen Traum von der perfekten Energiewende ordentlich durchrütteln. Denn während du dich über den nächsten Windpark in Deutschland schon freust, schuften in China Arbeiter in einer radioaktiven Wüste, weil wir tonnenweise seltene Erde für unsere saubere Energie und unsere Energietransformation brauchen. Die Chinesen bauen nämlich Neodym für unsere Windräder ab und dabei wird so viel Kohle verbrannt, dass Deutschland dagegen wie ein Solarparadies wirkt. Und jetzt kommt das Beste. Unsere Strompreise steigen und steigen, obwohl die Kilowattstunde aus Windenergie wesentlich günstiger ist als die aus Atomstrom zum Beispiel. Klingt paradox, oder? Willkommen in der deutschen Energiewirtschaft. Also bleib jetzt mal dran, denn ich werde dir heute haarklein erklären, warum unser grüner Strom vielleicht gar nicht so grün ist, wieso China dabei eine riesige Rolle spielt und warum du trotz all der günstigen Energieerzeugungskosten immer nur mehr und mehr für Strom zahlen musst und immer mehr zur Kasse gebeten wirst. Lass uns Licht ins Dunkeln bringen. Oder um es passend für unser Thema zu sagen, lass uns mal den Wind drehen. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und das Videoformat auf YouTube, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere jetzt meinen Newsletter, um keine neue Folge zu verpassen. Du siehst auch schon in dem Newsletter, der erscheint einmal im Monat, welche Folgen hier auf dich warten im nächsten Monat. Und so kannst du dann entscheiden, wann du passend zuschaltest, worauf du dich schon freuen kannst. Oder aber, dass du mir deine Podcast-Folgenwunsch über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de zuschickst, über das Kontaktformular und dann ist vielleicht auch schon deine Folge in meinem nächsten Newsletter und du kannst dich darauf freuen, dass du hier erwähnt wirst. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge bin ich gekommen, weil wir Energieverbraucher im besten Deutschland aller Zeiten mit all seinen bunten Flaggen immer mehr zur Kasse gebeten werden. Und zwar geht es hier nicht um irgendwelche Asylgesetze, die nicht verabschiedet werden oder die diskutiert werden, die scheinbar diskutiert werden. Ich will da jetzt nichts zu sagen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum werden wir immer härter genommen und zwar ganz ohne Spucke, ja? Aber mal der Reihe nach. Alles, was ich in dieser Podcast-Folge hier zum Besten gebe, für alle Kritiker, die sagen, hey, der ist ja eher so auf der blauen Richtung, möchte ich sagen, ich habe alles hier unten in der Podcast-Folgenbeschreibung, sämtliche Links, sämtliche Quellen habe ich da. Das heißt, ihr könnt das alles nachlesen. Also es ist jetzt kein Humbug oder irgendwie, dass ich irgendwas vom Pferd erzähle. Also, deswegen steigen wir direkt mal ein in das Thema, was ich euch ja näher bringen möchte. Windkraftanlagen sind für viele bis heute ja ein Symbol für saubere Energie. Doch wusstest du zum Beispiel, ja, dass in vielen dieser Anlagen ein Material namens Neodym verwendet wird? Und Neodym kennt der ein oder andere von diesen sehr, sehr starken Magneten, welche man mit, also wenn die wirklich mal so dünn sind, hast du zwei dünne Neodym-Magneten, die auseinanderzuziehen, ohne die jetzt übereinander zu schieben. Ah, das ist schon nicht schlecht. Also ich kenne diese ganz starken Magneten von dem Kojoten von damals, von den Looney Tunes, ja, oder auch von Bugs Bunny, dass er dann unter der Erde dann was herzieht, was scheinbar oberhalb der Erde dann sich am Bewegen ist, geht von Zauberhand. Und so könnt ihr euch Neodym-Magneten, könnt ihr euch vorstellen, ja. Und Neodym ist eine sogenannte seltene Erde. Also wird für die Herstellung von, wie gesagt, starken Magneten in getriebelosen Windkraftanlagen genutzt. Und diese Magneten machen die Anlagen effizienter und auch gleichzeitig wartungsarmer. Also es gibt zwei Konzepte, ja, also mit Getriebe und die getriebelosen Windkraftanlagen. Und allerdings hat die Nutzung von Neodym, so toll das auch klingt, seine Schattenseiten. Denn die Sache ist, der Abbau dieses Materials erfolgt hauptsächlich in China. Wir wissen um die Politik in China. Trotzdem sollte man nicht so schlau sein und den Machthaber dann entsprechend beleidigen für seine Politik, wenn man in der eigenen, ja, Politik nicht wirklich die besten Gesichter immer wieder zeigt, ja, das geht raus an unsere Außenministerin, also es ist nicht wirklich schlau, da was zu sagen, aber nur meine Meinung. Aber aktuellen Daten zufolge kontrolliert China etwa 68% der globalen Produktion von seltenen Erden. Ja, globale Produktion, 68% seltene Erde nur aus China. Wer in Aktiengeschäften da tätig ist, der weiß zum Beispiel, da gibt es diese Aktie Linas Rare Earth zum Beispiel. Das wäre eine Aktie, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr denkt, oh, ey, könnte ich mal investieren, weil seltene Erden werden gebraucht, könnt ihr euer Geld ja da reinstecken. Beispielsweise zum Diversifizieren. Aber es soll jetzt keine Anlageberatung sein, sondern ich weiß nur, dass es so ist. So, und zudem, von diesen 68%, was ja China global macht, ist Deutschland von Januar bis November 2022 mit rund 66% seiner seltenen Erden. Also 66% seiner seltenen Erden hat Deutschland aus China. Und das ist natürlich jetzt erstmal, im ersten Moment denkt man sich, ist ganz schön viel, seid ihr ganz schön abhängig. Kommen wir gleich zu. Ich will aber erstmal zu diesem Abbauprozess kommen, weil ich habe ja gerade von Neodym gesprochen, Windkraftanlagen, ja, und pro Windkraftanlage so und so viel Tonnen, aber auch der Abbauprozess ist äußerst komplex und zudem umweltschädlich. Also kannst du schon ganz gut vergleichen mit der Lithiumabbau in Chile, ja, wo ihr kennt ja diese Salzwüsten und so weiter, wo wirklich Natur kaputt gemacht wird in, ja, scheinbar oder vermeintlich ärmeren Ländern. Und jetzt hier bei diesem Neodym, ja, beim Extrahieren von Neodym, also beim Fördern, werden giftige Stoffe wie radioaktives Uran und auch Thorium freigesetzt, welche dadurch natürlich die umliegende Umwelt stark belasten. In Regionen wie Baotou in Nordchina sind die Böden und das Wasser durch diese Prozesse verdammt nochmal kontaminiert, was natürlich zu gesundheitlichen Problemen bei der lokalen Bevölkerung führt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da Fische mit drei Augen und Kinder mit 9 Daumen sind, ja, und Haare ausfallen, Zähne ausfallen. Ihr kennt das alles irgendwo von diesen alten Tschernobyl-Geschichten, ja, und das ist heute immer noch, wo man sich so denkt, hä, wo sind wir denn heute hier? Ja, uns geht's verdammt gut hier in Europa. Ja, dass wir diese seltenen Erden nicht haben, dass wir eben nicht zu diesen Mitteln greifen müssen, dass wir eben nicht so ausgebeutet werden. Und da ist es eben so. Ja, natürlich haben die auch ihre Vorteile davon und opfern dafür den einen oder anderen. Aber also ich wollte jetzt nicht da derjenige sein, der sagt, über Leben und Tod entscheiden. Aber China hat zum Beispiel auch im Jahr 2022, also vor 3 Jahren, eine erhebliche Anzahl neuer Kohlekraftwerke genehmigt, um eben den Energiebedarf für den Abbau und die Verarbeitung von Neodym zu decken. Das heißt also, wir kriegen das Neodym. Nochmal, Neodym wird abgebaut, wir brauchen das für unsere Windkraftanlagen. Wir bauen das ab oder wir lassen es abbauen in China. Dabei wird Uran, Thorium freigesetzt, Umgebung erstmal verseucht. Dann wird natürlich, um die Energie dafür bereitzustellen, das abzubauen, nochmal neue Kohlekraftwerke eröffnet, wo hier gesagt wird, wir machen die aus, wir wollen ja unsere Klimaziele erreichen. Und dann sitzen wir hier und drehen unsere Plastikwindräder und sagen, hey, wir haben unsere Klimaziele erreicht und woanders wird das Zeug rausgepulvert auf unsere Kosten. Also wir wollen grün, dafür müssen andere leiden. So ist das hier ein Fakt. Das ist nicht umgänglich. Wie gesagt, alles in meiner Podcast-Folgenbeschreibung, beziehungsweise jeder, der das YouTube-Video sieht, der sieht das so ein bisschen auch, die Quellen, die ich hier offen habe. Ja? Also die versauen ihre Umwelt in China, damit wir hier ein gutes Gewissen haben können. Und allein im letzten Jahr, nochmal zu diesen Kohlekraftwerken, allein im letzten Jahr wurden in China Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt genehmigt, was jetzt mehr als dem Doppelten der gesamten deutschen Kohlekapazität entspricht. Also die haben das in einem Jahr zugelassen. Ihr kennt vielleicht diese Videos, wo wenn eine Brücke in China kaputt geht, dann am nächsten Tag oder in 2-3 Tagen die mit der Manpower und mit den ganzen Genehmigungen das von heute auf morgen sofort wieder reparieren, wo hier erstmal ein Gutachter kommt, dann wird erstmal geguckt, oh ja, also der hat montags hat er frei, dienstags macht er nur kurz, vielleicht kriegt man ja Mittwoch ans Telefon. Dann kommt er dahin, guckt sich die Brücke an und sagt, ja, ist kaputt. Da machen wir erstmal einen Antrag bei der Stadt, ob wir da hier überhaupt reparieren dürfen. Und alle anderen sind auf den Barrikaden und denken sich so, Junge, ich hätte sofort repariert, ey, ich mach dir das, ich mach's auch für die Hälfte, dann hast du es morgen. Ja? Aber das ist hier nun mal leider nicht so. Und da drüben, wie gesagt, 106 Gigawatt Kapazität an Kohlekraft innerhalb eines Jahres, was mehr als dem Doppelten von Deutschland entspricht. Also nochmal zum Vergleich, die gesamte installierte Leistung aller Kohlekraftwerke in Deutschland betrug im Jahr 2021 etwa 39,9 Gigawatt. Ja? Wir haben ja sogar schön reduziert. Ja? Wir haben ja um 11 Gigawatt reduziert, weil wir ja sagten, hey, wir haben ja Wind, Solar, wir haben ja erneuerbare Energien, brauchen wir ja alles gar nicht. Wir verschenken ja vieles ins Ausland. Ich möchte auch in dieser Podcast-Folge nur mal kurz einen Zwischencut euch auch sagen, beziehungsweise immer aufzeigen, dass ja Energie eben nicht so easy ist, sondern dass es ein komplexes Thema ist. Und wenn ihr in der Politik oben sitzen würdet, ihr auch nicht einfach sagen könntet, wir schalten Öl ein und wir schalten Wind aus oder wir schalten Gas ein und PV aus. So einfach ist es leider nicht. Es ist schon ein komplexeres Thema. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch darauf hinweisen, bei allem, was man so macht, bei allem, was wir, wo wir ja auch hingedrängt werden, ja, vom Mainstream, dass dann gesagt wird, hey, hast du kein Balkonkraftwerk oder hey, warum hast du denn noch eine Ölheizung? Hast du denn keine Wärmepumpe? Nein, Leute, so schwarz-weiß kann man das gar nicht sehen. Deswegen diese Podcast-Folge hier. Ich werde mal jetzt weiter fortfahren. Also, wie gesagt, die Chinesen bauen Kohlekraft massivst aus, plus verseuchen ihre Umwelt, damit wir hier Neodym für unsere Windkraftanlagen haben. Das ist erstmal ein unumstößlicher Fakt. Und jetzt mal ein zweiter Blick, ja, weil diese Entwicklung, die werfen natürlich zumindest für mich die Frage auf. Fördern wir hierzulande grüne Energie auf Kosten der Umwelt und Gesundheit in anderen Teilen der Welt? Also entscheiden wir, okay, uns geht's hier gut, wir sind hier gesund, dafür geben wir euch ein bisschen Geld, damit bei euch Not und Elend ausbrechen. Diese Frage bringt mich aber auch direkt zum nächsten wichtigen Punkt dieser Podcast-Folge, aber auch nur ein kleiner Punkt, und zwar der Abhängigkeit von China und damit verbundenen, das muss man einfach so mit reinnehmen, geopolitischen Risiken. Denn die Abhängigkeit Deutschlands von chinesischem Neodym, es wird ja immer wieder gesagt, ey, wir sind nicht abhängig von russischem Gas, wir wollen unabhängiger werden. Dann machen wir Fracking-Gas-Terminals, um uns Flüssiggas, also Erdgas, was erst flüssig gemacht wurde und dann wieder gasförmig gemacht wird, um das zu holen über den Seeweg. Dann wird russisches Gas über, was weiß ich was für Umwege, Aserbaidschan und sonst wo, dann ist es ja nicht mehr russisches Gas, dann ist es ja von Aserbaidschan. So werden ja die Wege, wir werden ja hier so hinters Licht geführt. Ich finde einfach, wir sollten das Ganze nur mal ein bisschen hinterfragen. Ja? Ich will hier heute niemanden bashen, wie gesagt, ich will nur aufklären. Und die Abhängigkeit von Deutschlands von chinesischem Neodym birgt nämlich sowohl ökologische als auch geopolitische Risiken. China kontrolliert nämlich einen erheblichen Teil der globalen Produktion von seltenen Erden, habe ich ja gesagt, mit diesen 68% der ganzen Welt. Deutschland benötigt 66% seiner seltenen Erden aus China oder bezieht die daher. Und China hat kürzlich neue Exportkontrollen für bestimmte Metallen eingeführt, was die Abhängigkeit Europas von chinesischen Lieferungen natürlich nochmal verdeutlicht, ja. Und jetzt sollte die Energiewende in Deutschland weiterhin stark auf Technologien setzen, die unter anderem auf Neodym und andere seltenen Erden aus beispielsweise China angewiesen sind, könnten wir mal rein theoretisch in die Situation geraten, in der China als Hauptlieferant dieses Rohstoffs erheblichen Einfluss auf unsere natürliche Energieversorgung hat. Also anstatt, dass wir sagen, wir nehmen das Gas von A oder das Flüssiggas von B, nehmen wir dann die seltenen Erden von C und sind dann von denen abhängig. Ja? Und da ist nicht schlecht was zu sagen, wenn man dann sagt, hey, guck mal, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, jetzt cutten wir das Ganze. Handelskriege sind grundsätzlich nichts Gutes. Klar sollte man seine eigene Wirtschaft fördern, aber auch hier wieder seht das große Ganze. Also wenn so ein Politiker, gerade wenn er ungebildet ist und da oben sich, keine Ahnung, wie er da hochgekommen ist, ganz, ganz viele sitzen da oben, diese Marionetten, und die wollen einen dann erklären, wie es funktioniert. Die haben vielleicht ein paar Berater. Der eine Berater hat in der einen Sparte Ahnung, aber in der zweiten nicht mehr. Es ist nicht so einfach da oben. So. Und apropos geopolitische Spannung, ja, beispielsweise nehmen wir mal den Taiwan-Konflikt. Ja, China könnte Druck auf Deutschland ausüben, ja, und könnte sagen, okay, wir geben euch keine seltenen Erden mehr, wir geben euch nichts mehr Neodym für eure Windkraftanlagen, wenn ihr nicht zum Beispiel sagt, hey, sagt mal Taiwan, die sollen mal zu uns gehören, bezieht da mal Stellung. Sehr, sehr heißes Pflaster. Was aber auch hier wieder mit reinspielen kann. Nur mal so. Aber das eher am Rande hat ja weniger mit der Technik jetzt zu tun. Und da fällt mir schon wieder, ne, wie gesagt, unsere Außenministerin ein, ja, die Xi Jinping als Diktator bezeichnet hat. Schlauer Schachzug auf ganz vielen Ebenen, wenn man sich überlegt, dass wir doch so abhängig von denen sind. Okay, aber gehen wir weg von diesen traurigen Politikthemen und widmen uns eher den Problemen, welche uns am nächsten sind. Nämlich der Frage, ja, was sind denn jetzt die wahren Kosten unserer Stromerzeugung? Weil das ist ja das im Prinzip, was mich so ein bisschen interessiert. Warum muss ich so viel für den Strom zahlen? Also warum kostet die Kilowattstunde Strom? Jetzt hört mir mal zu. Zwischen 4,3 und 9,2 Cent, wenn sie aus der Windkraft ist, während der Atomstrom, also der Strom, auf den ganz, ganz viele Länder setzen, ja, ganz viele bauen neue Atomkraftwerke, wir haben unsere abgeschaltet, während andere für Atomstrom, da liegt die Kilowattstunde zwischen 13 und 42 Cent. Also nochmal, Windkraft 4,3 bis 9,2 Cent pro Kilowattstunde, Atomkraft 13 bis 42,2 Cent die Kilowattstunde. Und ja, das stimmt, ist vom Fraunhofer Institut vom Juli 2024. Die PDF habe ich euch auch verlinkt. könnt ihr alles super nachlesen, haben die wirklich gut zusammengefasst. Ich bin drauf, hier auf diese Studie bin ich übrigens gekommen, so, ich habe auch mal ja, ein bisschen was im Fernsehen geschaut und da wurde die arme Alice, wurde da ein bisschen geroastet. Hat natürlich, sie ist Wirtschaftsökonomin, sie hat Ahnung, ja, nichtsdestotrotz wurden da Zahlen auf den Tisch gelegt und ich finde immer im Fernsehen wird das immer so einseitig präsentiert, also ihr wisst selber so, wenn ich möchte, dass Windkraft schlecht dasteht, dann rede ich nur schlecht über Windkraft. Ich zeige euch jetzt aber hier in dieser Podcast-Folge anhand zum Beispiel dieser Studie vom Fraunhofer-Institut, okay, hey, die produzierte Windkraftstunde kostet wesentlich weniger als Atomkraft. Und ihr wisst, ich bin für Atomkraft. Ja, also wer mich und meinen Podcast so ein bisschen verfolgt hat, ja. Aber mich hat jetzt immer noch interessiert, warum merken wir als Endverbraucher nichts von diesen günstigeren Preisen? Weil es gibt wirklich Leute, ich habe Arbeitskollegen, die wählen die Grünen, weil die Grünen sagen, Windkraft ist ja so viel günstiger als Atomkraft. Da geht es nicht um den Klimaschutz. Da geht es erstmal um die eigene Tasche. Wenn es mir gut geht, wenn ich viel Kohle habe, kann ich was abgeben. Da kann ich sagen, ey, weißt du was? Ich drücke ein paar Euro ab für, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, CO2-Abgaben zu bezahlen. Ja, aber es gibt Leute, die stehen scheinbar drauf. Ja, sonst würden sie die Grünen nicht wählen. Aber die sogenannten Stromgestehungskosten, das ist der Punkt. Also das sind nämlich die reinen Kosten für die Erzeugung von einer Kilowattstunde Strom. Und diese Stromgestehungskosten, also ich gestehe, wo ich meinen Strom her habe, so kann man sich das ein bisschen merken, das ist der ehrliche Strompreis, die variieren natürlich je nach Energiequelle. Und bei Onshore-Windenergieanlagen, also die auf dem Festland, Offshore wäre ja die auf dem Meer, Hamburg, Kiel und so weiter da oben, die Onshore-Windenergieanlagen, die haben Stromgestehungskosten von etwa 3,94 bis 8,29 Cent pro Kilowattstunde. So, und wenn ich sowas lese oder mir sowas überlege, denke ich mir, boah, top. Also bei 8 Cent die Kilowattstunde, da würde ich mir doch kein Balkonkraftwerk, da würde ich doch nicht, würde ich doch gar nicht zweimal überlegen, da würde ich sagen, jo, den Preis nehme ich. Da mache ich auch von mir aus einen 3-Jahres-Vertrag, einen 5-Jahres-Vertrag mache ich da direkt bei dem einen Stromanbieter, wenn ich das garantiert bekomme. Aber ihr wisst ja, es ist nicht immer so, wie es scheint, ja. Denn das mit den Stromgestehungskosten ist nämlich wichtig zu wissen, nochmal, dass diese beinhalten alle Kosten für Bau, Betrieb, Wartung und Brennstoffe einer Anlage, die zur Stromproduktion notwendig sind. So, und bei so einer Windkraftanlage, was willst du da verbrennen? Also hast du keinen Brennstoff. Wenn du jetzt die Neodym, also die getriebelosen Windkraftanlagen hast, dann hast du kaum Wartungskosten. Die Betriebskosten sind auch mega niedrig bei denen. Du bezahlst lediglich den Bau. Aber wenn man überlegt, okay, der Bau ist da drinne und du baust ein neues Atomkraftwerk, was ist wohl günstiger, ja? Also der Windpark oder ein neues Atomkraftwerk. Deswegen setzt sich da dieser Preis auch so günstig zusammen, ja? Und nicht enthalten in diesen Stromgestehungskosten sind zum Beispiel Netzentgelte, Steuern und Umlagen. Und deshalb sind sie oft so viel niedriger als der Strompreis auf unserer Stromrechnung, also für uns Endverbraucher. So, und jetzt wollen wir uns das Ganze noch mal anschauen, wie da alles zusammenkommt, ja? Denn bei Atomkraftwerken, da sind die Kosten ja bekanntlich höher. Habe ich ja gerade so ein bisschen erklärt. Bau von einem Atomkraftwerk, Verbrennung, Wartung, Betriebskosten. Das spielt ja alles mit einer Rolle bei diesen Stromgestehungskosten, ja? Und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie schätzt eben diese Stromgestehungskosten der Kernenergie auf rund 13 Cent pro Kilowattstunde. 13 Cent bis aufwärts natürlich. Und in dieser Berechnung sind jedoch, wie gesagt, einige Dauerkosten noch nicht mal enthalten. Ja, also würde man diese nämlich mit einbeziehen, dann wären die wahren Kosten der Kernenergie wahrscheinlich erheblich höher. So, jetzt denkt man sich natürlich, okay, wenn man jetzt noch zusätzliche Faktoren wie die Endlagerung des Atommülls, den Rückbau der Kraftwerke und potenziell staatliche Förderung einbezieht, dann steigen die tatsächlichen Kosten nochmal mehr an von so einem Atomkraftwerk. Ja, Ein Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie kam zum Beispiel 2015 zu dem Schluss, dass die Gesamtkosten für die Abwicklung der Atomkraft in Deutschland insgesamt 170 Milliarden Euro erreichen könnten. So. Aber dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt. Ja, ihr hört es jetzt raus. Ich habe wirklich jetzt die Fakten auf den Tisch gelegt. Windkraft, okay, wartungsarm, günstige Stromproduktion, Atomkraft mit dem Atommüll. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass es ja modernere Atomkraftwerke gibt, wo man eben schauen kann, okay, kann man die verbrannten Stäbe oder die vermeintlich verbrannten Stäbe nochmal nutzen, um eben die Halbwertszeit des Atommülls von 1 Million Jahre auf nur noch 100 Jahre zu reduzieren. Das funktioniert, ja, und der Atommüll, diese 0,5 Kilogramm, also das Pfund, das kann man so schnell einfach irgendwo verstecken, beispielsweise, und wenn es irgendwo 100 Jahre liegen kann, hey Leute, eigentlich ein No-Brainer, habe ich immer gedacht, aber wenn man jetzt hört, okay, Stromproduktion so und so viel kosten, aber jetzt kommt's. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum setzen dann so viele Länder und Staaten dann auf Atomkraft statt auf Windkraft? Ja, also wenn das doch so offensichtlich ist, dass der Atomstrom so viel teurer ist und mit so viel mehr Kosten, Wartung etc., Atommüll verbunden ist, warum machen die das? Ja, denn obwohl die Stromgestehungskosten für Atomkraft höher sind als für Windkraft, setzen bekanntlich ja viele Länder weiterhin auf Kernenergie und dafür gibt es mehrere Gründe. Und natürlich kommt dann der Punkt, den auch gewisse Parteien für sich sprechen lassen, ist natürlich die zuverlässige Energiequelle. Also Atomkraftwerke liefern nun mal kontinuierlich Strom und sind eben nicht von Wetterbedingungen abhängig, was sie natürlich zu einer stabilen Energiequelle machen. Das heißt, man geht hier eine Kompromisslösung ein. Ich habe immer Strom, ich muss da gar nicht nachfragen, ob Wind, ob Sonne. Dann haben wir natürlich noch dazu die Reduzierung von CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Jetzt natürlich weit hergeholt, wenn man das mit fossilen Brennstoffen vergleicht, ne? Erzeugt Kernenergie während des Betriebs keine CO2-Emissionen. Und das macht sie natürlich für Länder attraktiv, die eben ihre Klimaziele erreichen wollen, aber eben nicht auf Energie verzichten möchten. Das heißt, ihre Industrie nicht vielleicht kaputt machen, sodass die ins Ausland auswandern. Natürlich auch, was für neue Atomkraftwerke entspricht, ist natürlich auch die technologische Weiterentwicklung. Also es gibt ja Bestrebungen, neue Reaktortypen wie die Generation 4 oder kleinere Modularreaktoren, also SMR, zu entwickeln, die sicherer und effizienter sein sollen. Also, ihr wisst ja damals, Merkel hat auch gesagt, ey, wir wollen Atomkraft, dann kam Fukushima, nein, wir gehen raus aus Atomkraft. Leute, es stehen so viele Atomkraftwerke da. Wie viel Prozent von denen, wo passiert da was? Das ist genauso, wenn man sagt, ey, da gehen 10.000 zu einer Demo. Ja, und von 10.000 in einer Stadt, wo 200.000 sind, wie viel sind das? Ja, also dann sind doch immer noch 190.000 zu Hause. So rechne ich das, ja. Und das muss man sich einfach mal, diese Zahlen, einfach die nackten Zahlen mal ins Gewissen rufen. Und natürlich, was auch für Atomkraft spricht, warum das viele Länder machen, ist natürlich auch die politische und die wirtschaftlichen Interessen. Ja, also in einigen Ländern spielen ja geopolitische Überlegungen und der Wunsch nach Energieunabhängigkeit eine Rolle bei der Entscheidung für Atomkraft. Ja, also wenn ich so ein Atomkraftwerk bei mir stehen habe, dann läuft bei mir, dann brauche ich nicht nach A, B oder C zu fragen. Das ist einfach so. Ja, aber im Endeffekt, wir sind hier in Deutschland, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, danke liebe Grüne, aber die Unterschiede in den Erzeugungskosten spiegeln sich ja auch nicht direkt in unseren Stromabrechnungen wieder, also immer noch. Ja, ich kann politisch irgendwo verstehen, dass die einen sagen, okay, wir wollen Windkraft, weil Stromgestehungskosten niedrig, Wartungskosten niedrig, CO2 niedrig. Okay, Die anderen sagen, wir gehen den Kompromiss ein. Wir bezahlen etwas mehr Stromgestehungskosten. Dafür haben wir die Energie aber auch immer. Wir haben die Sicherheit. Wir haben etwas Festes zum Einplanen. Egal welche Uhrzeit, egal was für ein Wetter, wir haben die Energie parat. Das ist verdammt nochmal wertvoll. Das macht auch einen souveränen Staat aus, wenn man aus dieser sicheren Position mit irgendwem verhandeln möchte. So, aber wie gesagt, nochmal, diese Stromgestehungskosten, ob hoch oder niedrig, irgendwie kommt da doch was anderes bei uns zu Hause an. Und jetzt kommt's. Wie setzt sich jetzt der Strompreis eigentlich zusammen? Und da gibt's erstmal die sogenannte EEG-Umlage. Und diese Umlage nach dem Erneuerbare Energiegesetz dient ja dazu, die Förderung von erneuerbaren Energien zu finanzieren. Finanziert durch wen natürlich? Uns, den Steuerzahler. Aber diese Umlage wird, wie gesagt, auf den Strompreis aufgeschlagen und kann je nach Jahr variieren. Haben wir ein windreiches Jahr? Top. Haben wir ein windarmes Jahr? Nicht so top. Haben wir viel Sonne? Toll. Wenig Sonne? Ihr wisst Bescheid. So, dann kommen natürlich noch dazu sogenannte Netzentgelte, also die Kosten für den Transport des Stroms vom Erzeuger zum Verbraucher. Die werden natürlich ebenfalls auf den Strompreis umgelegt. Das heißt, es kann ja sein, der Strompreis wird günstig produziert, aber der muss ja immer noch irgendwie bei mir an der Steckdose landen. Und allein diese Netzentgelte machen 29% etwa des Strompreises aus. 29% obendrauf. Ich komme gleich mit Beispielrechnung, damit ihr das mal so ein bisschen mitbekommt. Dazu kommen natürlich noch sowas wie Steuern und Abgaben. Wir sind ja hier in Deutschland. Wir bezahlen auf alles Steuern. Wir bezahlen Steuern auf das Geld, was wir schon versteuert haben. Dann müssen wir noch Mehrwertsteuer bezahlen. Dann bezahlen wir noch Steuern auf den Gewinn von unserem bereits versteuerten Geld. Also es ist ja abenteuerlich. Und wie gesagt, verschiedene Steuern wie die Stromsteuer oder die Mehrwertsteuer, wie schon angesprochen, und weitere Umlagen, wie auch schon von mir die angesprochene Konzessionsabgabe, also die Abgabe, wo eigentlich der Stromanbieter sein Stromnetz verbessern sollte, aber irgendwie traut sich da ja keiner dran, erhöhen den Endpreis für uns Verbraucher auch nochmal um weitere 29%. So. 29 und 29. Gehen wir weiter. Dann kommen natürlich noch die Marktpreise, also der Strompreis an der Börse wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und selbst wenn die Erzeugungskosten, also die Stromgestehungskosten für Windstrom niedrig sind, können hohe Nachfrage oder geringe Produktion zu höheren Preisen natürlich führen. So, und zu guter Letzt kommt noch Beschaffung und Vertrieb. Ja, also die Kosten für den Einkauf und den Verkauf des Stroms sowie die Gewinnmarge der Anbieter, und die fällt nicht gerade niedrig aus, verspreche ich euch, die bilden mit etwa 43% den größten Anteil am Strompreis. So, und jetzt mal diese Faktoren. Diese führen dazu, dass die günstigen Erzeugungskosten, die ursprünglich günstigen von der Windenergie, eben nicht beim Endverbraucher ankommen. Und da kann ich schon irgendwo wieder verstehen, hey, wir finanzieren die Dinger mit. Jeder von uns bezahlt und am Ende kriege ich gar nichts davon. Ich denke mir, ey, da steht doch ein Windrad, das dreht sogar richtig fleißig. Aber irgendwie, warum muss ich so viel bezahlen? Ja, dynamische Stromtarife, okay. Ja, wenn man einen Batteriespeicher hat, der dann sagt, okay, ich schalte um 3 Uhr, 4 Uhr nachts, schalte ich ein, ziehe den günstigen Strom und dann spucke ich den über den Tag wieder aus und ich benutze den im Prinzip. Coole Sache. Kann aber auch nicht jeder. Ich rede hier von dem Otto Normalo. Ja, ich rede hier von dem Kevin aus dem Plattenbau. Ja, Berlin, mein Block. Da rede ich von so einem. Ja, was soll der machen? So, und der muss natürlich auch irgendwie über die Runden kommen. Und jetzt mal hier das Rechenbeispiel, was ich euch versprochen habe. Stell dir vor, du hast jetzt Stromgestehungskosten von Windenergie 7 Cent die Kilowattstunde. Dann kommen da drauf die angesprochenen Netzentgelte von 2,86 Cent die Kilowattstunde. Dann kommen nochmal Steuern und Abgaben. Habe ich ja gesagt, sind auch nochmal 29%, also nochmal 2,86 Cent die Kilowattstunde. dann kommt ja diese 43% da drauf für Beschaffung und Vertrieb, also nochmal 5,28 Cent die Kilowattstunde. Und dann kommen wir bei einem Endverbraucherpreis von dieser Rechnung jetzt 18 Cent raus. Also der Strom wurde produziert für 7 Cent, Netzentgelt 2 Cent, 3 Cent, Steuernabgaben nochmal 3 Cent, Beschaffung, Vertrieb nochmal 5,5 Cent. Sind wir beim Endverbraucherpreis von jetzt ausgerechnet 18 Cent. Jetzt mal die Frage an euch. Wer von euch zahlt 18 Cent die Kilowattstunde? Bitte mal in die Kommentare. Also ich zahle 27 Cent die Kilowattstunde, habe aber auch den Preis garantiert fürs Jahr. Auf jeden Fall zeigt das ja deutlich, dass die Endverbraucherpreise fast verdreifacht werden, obwohl die eigentlichen Erzeugungskosten von Windstrom relativ niedrig sind. Und die Gründe habe ich euch ja genannt. Ja, und ich möchte jetzt auch gar nicht für Atomkraft reden, weil Atomkraft, jetzt müsstet ihr das Ganze ja mit 13 Cent machen und dann von 13 wieder die 29% und die 29% plus Beschaffung, Vertrieb, werdet ihr natürlich teurer, logisch. Also die machen wir jetzt aber erstmal einen Punkt und ziehen mir ein kleines Fazit, weil die Podcast-Folge, die war jetzt echt extremst voll und ich habe euch wirklich einiges mitgegeben, aber die Energiewende klingt ja auf dem Papier erstmal nach einer tollen Sache. Ja, also, aber wie du heute gehört hast, steckt wesentlich mehr dahinter als eben nur die saubere Energie, eben nur die Produktion durch eben getriebelose Windkraftanlagen. Wir wissen, wo die seltenen Erden herkommen. Windkraft hat ihre Vorteile, aber sie bringt auch massive Herausforderungen mit sich. Ja, Umweltprobleme durch Rohstoffabbau, dann auch, wo diese Riesentower hingesetzt werden, da muss ja auch Platz gemacht werden. Die können ja nicht einfach so zwischen der Tanne und der Fichte hingestellt werden. Ja. Geopolitische Abhängigkeiten und eine Preisgestaltung, die den normalen Verbraucher, also uns, den gemeinen Arbeiter, viel zu wenig nutzt. Und dann kommt noch die EEG-Umlage ins Spiel. Ein Instrument, meiner Meinung nach, das nicht nur den Markt verzerrt, sondern auch dafür sorgt, dass wir als Steuerzahler die Subvention für erneuerbare Energien mitfinanzieren. Das Geld geht in Taschen, das sehen wir nie wieder, anstatt dass sich ein freier Markt entwickeln kann. Also warum soll der Staat mir vorschreiben, welche Energieform sich durchsetzen darf? Ich bin der Meinung, Wettbewerb statt Zwang. Ja, der Staat hat mir auch nicht vorzuschreiben, ob ich rauche oder nicht. Ja, wenn der Staat sagen würde, Rauchen ist verboten, ich wäre der Erste, der eine Kippe anmacht. PV-Anlagen, meiner Meinung nach, haben aus meiner Sicht deutlich mehr Potenzial als Windkraft, weil sie flexibler einsetzbar sind, weniger invasiv für die Umwelt und können dezentral genutzt werden. Also jeder könnte sich selbst mit Strom versorgen, ohne von einer zentralen Netzstruktur abhängig zu sein. Und hier mal ein Rechenbeispiel jetzt für PV-Strom, denn da liegt die Stromgestehungskosten bei 5 Cent die Kilowattstunde. Dann kommst du mit Netzentgelt und Steuern und Abgaben jeweils mit 2,04 Cent und den Beschaffungs- und Vertriebskosten auf 3,7 Cent bist du für einen Endverbraucherpreis von 12,86 Cent. Das ist das, was du eigentlich bezahlen müsstest für den PV-Park nebenan, wenn du es selber nutzt, und ich bin immer dafür, ne, also damit kommt PV-Strom natürlich deutlich günstiger weg als Windstrom mit seinen 18 Cent die Kilowattstunde und natürlich weit günstiger als konventioneller Netzstrom, der oft ja über 30 Cent liegt. Natürlich muss man auch dazu sagen, ja, du bezahlst auch für die Verfügbarkeit. Der ist immer da, der Atomstrom oder auch Kohlestrom. Musst du auch ein bisschen tief in die Tasche greifen. Aber das zeigt einfach, dass Photovoltaik nicht nur sauber, sondern auch eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative, vor allem, wenn man es selbst produziert und den Strom direkt nutzt. Ja, also Einspeisevergütung gibt es eh kaum noch, beziehungsweise muss man eh noch selber eher bezahlen. Also es ist schon eher so wie Strafzinsen auf einem Konto, dass man sagt, hey, du kriegst ja eigentlich Zinsen, musst der Bank was abdrücken. Und so ist es ja auch mittlerweile mit dem PV-Strom, den du einspeist, wo dann der Netzbetreiber, der die Anlage abschaltet, wo man sich eigentlich denkt, so, ey, ich will eigentlich nur meine Batterie voll machen und dann könnt ihr mich alle mal, weil jetzt bin ich autark. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke. Mein Arbeitskollege, der Bernd, ehemaliger Arbeitskollege, Grüße gehen raus, wenn er das hier hoffentlich hört, ist es so, der hat das, ich habe diesen Satz immer noch im Kopf, der sagte zu mir, Giancarlo, schau doch mal, wie viele Dächer noch frei sind in Deutschland. Und dann gibt es ja auch noch PV-Fassaden. Es gibt die die PV-Anlagen auch für Fensterbänke. Es gibt die Biegbar, du kannst die auf dem Auto machen. So viele Möglichkeiten hast du damit. Wenn das jeder machen würde, könnten wir von heute auf morgen das Netz abschalten. Ich sag mal so, du könntest ja auch Teile von Deutschland könntest du abschalten. Immer wenn einer sagen würde, okay, ich brauche das nicht oder wir schauen mal bei sonnenstarken Tagen. Und dann könnte man sich an die Arbeit machen und unsere Netze mal modernisieren. In diesen Zeiten, es ist wie bei einer Autobahn, dass man sagt, okay, da ist heute wenig Verkehr, den Teil der Straße sperren wir jetzt. Da arbeiten wir jetzt intensiv dran, sodass das schnell wieder offen ist. Dann ist es eben so. Es gibt auch eine Karte, wo man Stromausfälle täglich sehen kann, weil da eben gerade am Netz gearbeitet wird. Und dann hat man keine Angst mehr vor Blackout, wenn man das einplanen kann. Wenn ich weiß, in den nächsten 3, 4, 5 Stunden ist eben mal kein Strom bei mir in der Nachbarschaft. Entweder bist du arbeiten oder du bist Bürgergeldempfänger oder bist so ein, keine Ahnung, Student. Ja, bist 35 und willst nicht arbeiten. Junge, dann denk dir was aus. Dann setz dich aufs Fahrrad und fahr ein bisschen mit dem Lastenfahrrad in der Stadt rum. Aber es ist aber dann planbar. Es ist nicht so, dass dann der Strom ausfällt und du erstmal eine Woche ohne Strom bist und dann diese ganzen, ich brauche erstmal so und so viel Flaschen Wasser im Keller. Aber am Ende finde ich immer noch, sollten wir als Verbraucher doch die Wahl haben. Wir müssen verstehen, woher unser Strom jetzt mal kommt, welche Kosten wirklich dahinter stecken und ob wir uns weiterhin von politischen Vorgaben und Abhängigkeiten lenken lassen wollen. Ich sage, weniger staatliche Eingriffe, mehr Markt, mehr Freiheit. Entscheide selbst, was für dich, deine Familie und dein Gewissen das Beste ist. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was du darüber denkst. Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. Ich freue mich wirklich auf die Diskussion hierzu, ob der ein oder andere mich wieder für meine Beispiele kritisiert oder einfach nur sagt, hast mal ein bisschen ehrlich aufgeklärt. Auch wenn das ein oder andere gegen die Grünen mal wieder gesagt wurde, aber ihr wisst, wie ich zu denen stehe. Und falls ihr noch Fragen zu dieser Podcast-Folge habt, vielleicht aber auch andere Themenwünsche, ich habe es euch gesagt, geht auf meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, um meinen Podcast, wollt sehen, was in den nächsten Wochen für Folgen auch erscheinen, dann abonniert natürlich oder holt euch meinen Newsletter, tragt euch da ein, einmal im Monat. Ich gehe euch damit wirklich nicht auf den Pinsel mit irgendwelchen Spam-Mails, sondern einmal im Monat geht eine Mail raus. Da seht ihr, welche Folgen im nächsten Monat, also im darauffolgenden Monat erscheinen, sodass ihr immer wieder auf dem neuesten Stand seid, damit es nämlich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Der freie Markt entscheidet. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.